Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Ehrenwort-Podcast mit dem Thema Verschwörungstheorien. Wenn ihr den Artikel Rechtsklick in unserem Magazin Ehrenwort bereits gelesen habt, seid ihr sicher auf den Namen Dr. Sören Stumpf gestoßen. Ich habe mich im Rahmen unseres Artikels mit Dr. Stumpf ganz grundsätzlich über Verschwörungstheorien und ihre Merkmale unterhalten. Jene Statements, die essentiell für unseren Printartikel waren, habt ihr bereits gelesen. Allerdings gibt es noch viele weitere interessante Aspekte, fernab von explizit rechten Verschwörungstheorien. Aber zunächst wollen wir mal hören, wer Dr. Stumpf eigentlich ist.
Mein Name ist Sören Stumpf, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Trier in der germanistischen Linguistik, habe dort 2015 promoviert und beschäftige mich unter anderem zurzeit mit der Sprache in Verschwörungstheorien.
Dr. Stumpf hat sich zusammen mit seinem Kollegen Dr. Martin Römer mit Verschwörungstheorien auf ganz neue Weise auseinandergesetzt. Zu Beginn ihrer Forschung haben sie sich mit YouTube-Kommentaren beschäftigt, die unter Verschwörungstheorie-Videos zum Anschlag auf den Breitscheidplatz gepostet wurden. Je nach Video und Kommentar gibt es ganz unterschiedliche Theorien zu den Abläufen des Terrorangriffs auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Einmal steckt die CIA dahinter. Beweis hierfür sei eine vorher ausgesprochene Reisewarnung für europäische Länder gewesen. Ein anderes Mal wurde der LKW, welcher als Tatwaffe benutzt wurde, schon vorher auf dem Weihnachtsmarkt platziert und der Rest mit Spezialeffekten inszeniert. Unabhängig von den abstrusen Erklärungsversuchen weisen alle Verschwörungstheorien aber gewisse Ähnlichkeiten auf.
Also ich glaube, das Entscheidende an Verschwörungstheorien ist, dass es eine Version ist, die gegenüber einer, ja man könnte sagen, offiziellen Version versucht, bestimmte Dinge, Sachverhalte, Geschehnisse zu erklären und sie eben dann umzudeuten und in dem Sinne der Verschwörungstheorie dann neu zu erzählen, würde ich mal sagen. Also man kann sagen, dass Verschwörungstheorien als Versuch verstanden werden kann, eben dann Ereignisse, Zustände durch das heimliche Wirken von einer Gruppe, also es müssen immer mehrere sein, der sogenannten Verschwörer zu erklären. Und wichtig ist dabei, dass diesen Verschwörern ein geheimer Plan, eine böse Absicht, auch eigennützige Ziele unterstellt werden. Und was jetzt versucht wird innerhalb von Verschwörungstheorien, und das ist aus sprachwissenschaftlicher Perspektive interessant, ist, dass bestimmte Ungereimtheiten, will ich mal sagen, in der offiziellen Version versucht wird, aufzudecken und eben dann eine scheinbar plausiblere Erzählung oder Sicht der Dinge dagegen zu stellen.
Verschwörungstheorien funktionieren also nach einem gewissen Muster, wenn man so will. Was uns im Zuge unserer Recherche besonders interessiert hat, war, ob mit diesem Muster auch automatisch eine gewisse Strategie in der Kommunikation einhergeht. Eine Frage, die auch Dr. Stumpf beschäftigt.
Ganz grundlegend, um es vielleicht auf einer ganz abstrakten Ebene zu sagen, würde ich schon sagen, dass wir hier ein bestimmtes Vorgehen haben, eben vor allem, und das sind zwei Strategien. Erstens muss ich ja versuchen, als Verschwörungstheoretiker die offizielle Version, also wie sie von Medien, Politik, Journalismus und so weiter, Wissenschaft vertreten wird, anzugreifen, also diese Ungereimtheiten aufzudecken. Und auf der anderen Seite, das wäre die zweite Strategie, die eigene Version, die eigene Sicht der Dinge als plausibel darzustellen. Und genau das geschieht eben mit Sprache. Also ankreiden der offiziellen Version und plausibel machen der eigenen Version. Das wäre so eine ganz grundlegende Strategie.
Strategische Kommunikation. Da denkt man schnell an PR und vor allem Politik. Selbst wenn es nicht um Verschwörungstheorien geht, garantieren politische Ansichten meist hitzige Debatten. Sind aber nun Verschwörungstheoretiker politisch motiviert oder gibt es da nur teilweise, aufgrund der betroffenen Gesellschaftsbereiche, Überschneidungen? Für uns war vor allem interessant, ob Verschwörungstheorien in der rechtspopulistischen Szene verstärkt Anklang finden.
Also die Spanne zwischen links und rechts, ob die sich in Verschwörungstheorien widerspiegelt. Man kann, glaube ich, generell nicht sagen, dass Verschwörungstheorien einem gewissen politischen Spektrum generell zugeordnet werden können. Also wir haben sowohl im rechts, in Klammern extremistischen und links extremistischen Bereich verschwörungstheoretische Tendenzen, aber da geht es dann vor allem eben auch um politische Ereignisse, um politische Handlungen, die vielleicht dort eine Rolle spielen. Aber wir haben auch Verschwörungstheorien, die sicherlich keiner Richtung zugeordnet werden können. Also wenn es zum Beispiel um solche Dinge geht wie dass bestimmte Persönlichkeiten noch leben, also Lady Di beispielsweise oder Elvis, ne? Also das aus der Popkultur sozusagen, Verschwörungstheorien aus der Popkultur, die sind schwer einem solchen politischen Spektrum zuzuordnen und auch ja vielleicht so wissenschaftliche Verschwörungstheorien, also dass bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse angekreidet werden, wie ob die Erde jetzt eine Scheibe ist oder eben ob sie rund ist, also diese Flat Earth Geschichte, die lässt sich auch schwer einem politischen Spektrum zuordnen.
Was man am Beispiel der Flat-Earth-Verschwörungstheorie wunderbar beobachten kann, ist der fehlende Überschuss an Informationen. Für Verschwörungstheoretiker scheint es keine Zufälle oder unzusammenhängende Tatbestände zu geben. Alles scheint Teil eines komplexen Puzzles.
Verschwörungstheorien sind dadurch gekennzeichnet, dass es keinen Zufall gibt. Also alles ist irgendwie miteinander vernetzt und verwoben und verbunden und nichts ist, wie es scheint. Und dahinter gibt es immer irgendwie eine Systematik. Also bestimmte Dinge, die eigentlich einfach als Zufall erklärt werden können, werden dort in das große Ganze eingeordnet. Ja, ich meine, das gibt natürlich dann vielleicht der ganzen Geschichte Plausibilität vordergründig, aber im Endeffekt wissen wir, dass die Welt nun mal nicht so ist, dass alles ja miteinander verbunden ist und dass es keinen Zufall gibt. Aber das ist tatsächlich bei Verschwörungstheorien der Fall und das kann man auch dann erkennen, wenn bestimmte Gegenargumente eventuell gebracht werden oder wenn eben diskutiert wird und dass dann bestimmte Gegenargumente einfach so eingeordnet werden, dass sie wieder verschwörungstheoretischer Natur sind. Ne? Also dass man praktisch dann auch eventuell bestimmten Fakten gegenüber, will ich mal sagen, obwohl das ein schwieriger Begriff ist, sich so ein bisschen davor schützt und bestimmte Gegenargumente einfach wieder einreiht in die eigene Erzählform. Man spricht auch von Narrativen, also es wird ja irgendwie eine Gegengeschichte erzählt. Bei 9/11 haben sie die offizielle Version und dann wird da einfach ein Gegennarrativ erzählt, dass eben nicht Terroristen in die Gebäude geflogen sind, sondern dass die beispielsweise von der Regierung gesprengt worden sind. Und wenn jetzt bestimmte Gegenargumente und Fakten gebracht werden, dann werden die einfach in das Narrativ der Verschwörungstheorie eingereiht. Und das vielleicht noch als Abschluss, wenn die Faktenlage vielleicht so erdrückend ist, ne, dass man sagt, ja, Wissenschaftler haben das und das nachgewiesen, dann sind diejenigen, die dagegen argumentieren, einfach Teil der Verschwörung. Ne? Also Wissenschaftler sind dann nicht mehr selbstständig und können das forschen, was sie wollen und sind irgendwie unabhängig, genauso wie bei Journalisten, sondern sie sind von oben, ne, meistens von Politik oder Militär oder wie auch immer, vereinnahmt. Ne?
Mit der Erwähnung von Politik und Militär spielt Dr. Stumpf bereits auf das Machtgefälle an. Dieses ist oft elementarer Bestandteil von Verschwörungstheorien. Ein elitärer Zirkel mit großem Einfluss auf die Gesellschaft vertuscht und inszeniert gewisse Ereignisse. Sich als Anhänger einer Verschwörungstheorie vorzustellen, dass es Institutionen gibt, die Kontrolle über einen selbst haben, fällt sicher nicht schwer. Was aber motiviert dazu, eine solche Verschwörungstheorie überhaupt ins Leben zu rufen?
Eine Motivation ist sicherlich, und das ist auch schon in Literatur festgehalten worden, es ist ein Geschäftsmodell geworden. Der Kopp Verlag beispielsweise oder das Magazin Kompakt, also es gibt teilweise ganze, sag ich mal, Publikationsorgane, die sich mit verschwörungstheoretischen Gedanken auseinandersetzen und eben das als Marktlücke, will ich mal sagen, oder eben als ja gute Geldquelle entdeckt haben. Ne? Auch im amerikanischen Bereich mit Alex Jones, der seine eigene Radiosendung hat und seine eigene Homepage, auf der er dann diverse Produkte auch verkauft, die eben dann helfen sollen, zum Beispiel gegen Chemtrails sich zu schützen. Also das wäre, denke ich mal, eine Motivation.
Der 44-jährige Alex Jones betreibt eine tägliche Radioshow, eine wöchentliche, 4 Stunden lange Internet-TV-Show und dazu einen passenden Merchandise-Online-Shop. Jones redet sich in seinen Medienformaten regelmäßig in Rage und vertritt unter anderem eine Verschwörungstheorie, laut der den amerikanischen Bürgern Gifte ins Trinkwasser gemischt werden. Diese besagten Toxine sollen den Hormonhaushalt der Bürger durcheinander bringen und dadurch die Fortpflanzung hemmen. Bis hierher ist es nur Panikmache, aber nun kommt besagter Internetshop ins Spiel. Hier kann man passende Vitamine und andere entsprechenden Präparate kaufen, damit die eigene Potenz nicht in Gefahr gerät. Laut eigener Aussage nimmt die Alex Jones Show jährlich ca. 45 bis 50 Millionen US-Dollar ein. Neben diesen wirtschaftlichen Zielen nennt Dr. Stumpf noch einen anderen Ansatzpunkt.
Eine andere Motivation ist vielleicht auch, dann eben eher aus politischer Perspektive zu betrachten, dass man damit vielleicht auch Wahlkampf betreiben kann. Also Donald Trump hat in seinem Wahlkampf in den USA ganz gezielt, und zwar erst gegen Ende. Am Anfang hat er sich noch recht bedeckt gehalten, aber gegen Ende, als er gemerkt hatte wahrscheinlich, dass es auf Anklang dann auch stößt, auch gezielt in seinen Reden ja, verschwörungstheoretisches Gedankengut aufgegriffen. Also vielleicht kennen Sie ja dieses Pizzagate mit Hillary Clinton, dass sie einen Kinderpornoring betreiben würde in Washington. Das hat er ganz offiziell aufgegriffen und für seine politischen Erfolg oder für seinen Wahlkampf dann nutzbar gemacht.
Demnach gibt es auch Verschwörungstheorien, die politische Ziele konkret verfolgen?
Das kann man, denke ich, auf jeden Fall festhalten, ne? Also nicht jede, würde ich sagen. Das Spektrum ist einfach sehr, sehr heterogen, ne? Also von dem Tod von berühmten Persönlichkeiten über physikalische Gesetzmäßigkeiten bis hin aber auch eben zu politischen Ereignissen. Und dann ja, wird natürlich auch versucht, solche Theorien und eben Personen, die vielleicht anfällig dafür sind und vielleicht sowieso in diese Richtung schon gehen, dann ja, vielleicht als Wählerschaft zu gewinnen. Also wenn wir uns ein bisschen die politische Landschaft aktuell in Deutschland anschauen, dann klar, dann kommt man natürlich an der AfD nicht vorbei. Und wenn man sich ein bisschen das Wahlprogramm anschaut der AfD, dann findet man durchaus auch dort verschwörungstheoretische Tendenzen, will ich mal sagen, ne? Also sowas wie Klimawandel, dass dieser nicht vom Menschen gemacht sei oder dass der Mensch jetzt da nichts dagegen unternehmen könnte. Dann aber auch sowas wie, ja, der sogenannte Gender Mainstream, also dass praktisch irgendwie ein Plan verfolgt würde, dass wir umgepolt werden, also dass bei irgendwie bei Jugendlichen und Kindern schon anfangen würde in den Schulen. Also dahinter steckt ja schon irgendwie der Gedankengang, dass das irgendwie ein System ist, ne? Dass bestimmte Verschwörer am Werk sind, die haben sich da zu entschieden, uns umzupolen. Und was wir auch vielleicht nicht so stark im Wahlprogramm, aber dann auch teilweise auf Twitter und in sozialen Netzwerken auch aus dieser Richtung sehen, also AfD, Pegida und so weiter, ist die sogenannte Umvolkungsverschwörungstheorie, also jetzt im Rahmen der Flüchtlingsthematik, was ja das Hauptthema auch der AfD ist. Aber wir finden durchaus auch Kommentare, die dann sagen, dass die Flüchtlingskrise ja systematisch herbeigeführt worden sei und dass das europäische Volk eben dann ja ausgetauscht werden sollen, ne? Und da steckt dann irgendwie ein Plan dahinter. Also dieses Planmäßige ist, glaube ich, ein ganz wichtiger konstitutiver Bestandteil von Verschwörungstheorien.
Wie eingangs erwähnt, hat sich Dr. Stumpf in seiner Forschung vor allem mit der Online-Kommunikation von Verschwörungstheorien beschäftigt. Dementsprechend stellt sich eine Frage, ob und wenn ja, inwieweit die Kommentare in sozialen Medien zur Festigung, Weiterentwicklung und Legitimierung von Verschwörungstheorien beitragen.
Das ist eine sehr schöne Frage. Denn die knüpft eigentlich an dem an, über was wir uns Gedanken machen mussten, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, nämlich welche Texte. Ne? Welche Texte legen wir eigentlich zugrunde? Also wenn wir sprachwissenschaftlich arbeiten, dann ist es immer textbasiert. Ne? Wir müssen uns also für ein bestimmtes Thema entscheiden. Und das war jetzt eben der Berliner oder der Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz. Und jetzt die Frage, welche Texte, welche Textsorten suchen wir, in denen eben diese Verschwörungstheorie verbreitet wird, heraus? Und man hätte natürlich jetzt irgendwie ja, Bücher nehmen können, ne, von diversen Persönlichkeiten, die vielleicht auch innerhalb dieses verschwörungstheoretischen Diskurses schon irgendwie eine gewisse Stellung haben, ne, also aus dem Kopfverlag, aus dem Kompaktmagazin. Wir haben uns dagegen entschieden, weil wir mit den YouTube-Kommentaren eben eine recht breite Masse haben und sozusagen das, in Anführungszeichen, das allgemeine Volk, ne, den allgemeinen Bürger, der vor seinem PC sitzt und sich mit solchen Videos auf YouTube beschäftigt, sich durch die sozialen Netzwerke klickt und dann eben seine eigenen Kommentare dazu beisteuert und somit Teil des Diskurses wird. Und wir finden eben dann in diesen Kommentaren auch regelrechte Diskussionsverläufe, ne? Also da kommen natürlich auch dann Personen zu Wort, die dagegen argumentieren, ne? Und wieder bestimmte Dinge aufgegriffen werden. Und das war unsere Motivation, das zielt auch auf Ihre Frage jetzt ab, dass innerhalb solcher Kommentare und eben vor allem durch soziale Netzwerke Verschwörungstheorien dann auch viel stärker als früher natürlich, ne, bevor es die sozialen und neuen Medien gab, verbreitet werden können. Ne? Jeder kann partizipieren daran. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Das sind nicht irgendwie Bücher, die in einem Verlag erscheinen, sondern jeder kann von zu Hause aus bequem oder eben von unterwegs dort was schreiben, an der Diskussion teilnehmen, das kopieren, auf andere soziale Netzwerke dann einstellen, die Videos liken und verlinken. Ich glaube, dass das Internet und eben Web 2.0 entscheidend daran beiträgt, dass man sieht, dass Verschwörungstheorien allgegenwärtig sind und sie sich stärker verbreiten können, aber eben auch diese Partizipation dort dann eine ganz wichtige Möglichkeit ist, die es eben früher noch nicht gab.
Das Internet scheint also ein entscheidender Antriebsfaktor für die Verbreitung von Verschwörungstheorien zu sein. Ich habe mich selbst und auch anschließend Dr. Stumpf gefragt, inwiefern man heute überhaupt gegen die Verbreitung von Verschwörungstheorien vorgehen kann.
Ja, das ist schwierig, ne? Also dieses Entkräftigen, wir haben uns jetzt praktisch so auf der Mikroebene damit beschäftigt, also in den YouTube-Kommentaren und uns auch Diskussionsverläufe angeschaut, wo eben dann Personen miteinander diskutieren, die beiden Seiten zuzurechnen sind. Und da ist uns aufgefallen, dass Gegenargumente sehr schwer zugänglich sind, ne? Also wenn jemand dort dagegen argumentiert, gegen diese Verschwörungstheorie, dass eben dieser Anschlag inszeniert gewesen sei, dann wird immer wieder dagegen geschossen. Also ich glaube, ich habe kaum einen Kommentar gelesen, wo jemand dann geschrieben hat, ja, stimmt, du hast recht, ich mache mir nochmal besser Gedanken darüber, sondern es wird versucht, dann eventuell an der Argumentation des anderen vorbei wieder zu argumentieren, das gar nicht aufzugreifen, es auszublenden oder, und das ist eben dann so das letzte Mittel, was ich vorhin schon erwähnt habe, einfach zu sagen, ihr seid Trolls, ne, ihr werdet dafür bezahlt, ne, ihr seid Teil des Systems, ihr seid irgendwie dafür engagiert worden, jetzt hier dagegen zu argumentieren. Also auf dieser Mikroebene will ich sagen, findet man schwer ja, Kommentare, die dann irgendwie einsichtig, oder ich will nicht sagen einsichtig, sondern die sich dann auch auf die Diskussion einlassen überhaupt erstmal, ne, und eben wirklich diskutieren und sich vielleicht dann auch überzeugen lassen, dass es eventuell doch anders sein könnte, ne? Und ansonsten ist natürlich im Internet dann auch auf einer Makroebene schwierig, ne? Wir haben einfach so heterogene Möglichkeiten der Verbreitung und der Partizipation, dass das schon schwierig ist, dort irgendwie dann das Ganze ins Gegenteil umzuwandeln wieder, ne?
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Nochmals ein herzliches Dank an Dr. Sören Stumpf dafür, dass er sich die Zeit genommen hat und mit uns das komplexe Thema der Verschwörungstheorien ein wenig näher beleuchtet hat. Wenn ihr noch mehr über das Thema Verschwörungstheorien wissen wollt, empfehle ich euch, den unten stehenden Artikel anzuklicken oder unser Magazin Ehrenwort zu lesen.